Wie wir fühlen.
Ein Podcast der Funky Jugendredaktion.
Hallo, ich bin Nele und du hörst den Podcast Wie wir fühlen. Hier übernimmt die Gen Z das Wort und spricht mit spannenden Gästen über das, was ihr Leben auf den Kopf stellt. In meinen Folgen dreht sich alles um das Thema Identität. Dafür spreche ich mit jungen Menschen über das, was ihre Identität prägt und sie zu den Menschen macht, die sie heute sind. Heute spreche ich mit Maxi. Maxi ist Content Creator, Teil der News WG vom Bayerischen Rundfunk und hat auf Instagram über 40.000 FollowerInnen. Auf seinen Social-Media-Kanälen setzt er sich vor allem mit politischen Themen rund um die LGBTQIA+-Community auseinander. Dazu macht er TikToks und Reels, in denen er sein Publikum über den Stand der Dinge aufklärt, die ihn auch privat beschäftigen. Heute möchte ich von ihm erfahren, was ihn dazu gebracht hat, als Content Creator zu arbeiten, was für ihn beim Thema Social Media wichtig ist und inwiefern seine queere Identität ihn in dieser Hinsicht geprägt hat. Lieber Maxi, ich freue mich sehr, dass du heute da bist.
Ja, hallo. Danke, dass ich da sein darf.
Ja, sehr schön. Wir starten den Podcast immer mit unserer Einstiegsfrage, nämlich: Wie fühlst du dich heute?
Okay, würde ich sagen. Ich bin ein bisschen sauer hier angekommen, weil ich die U-Bahn-Station verpasst habe und das ist mir gestern Abend auch schon passiert. Und irgendwie finde ich es komisch, dass sich das so häuft. Also zweimal an der Station vorbeizufahren, in der man irgendwie aussteigen sollte, seltsamer Zufall. Ich hoffe, das passiert mir jetzt nicht andauernd. Ja, und dann habe ich ein bisschen länger gebraucht und also ich komme nicht aus Berlin, deswegen habe ich mich an meiner Umsteigehaltestelle auch überhaupt nicht zurechtgefunden und bin da umhergeirrt wie ein ahnungsloser Tourist, der ich eigentlich auch bin, obwohl ich schon sehr oft und sehr gerne immer in Berlin hier bin. Genau. Ja, aber das hat sich jetzt gelegt. Jetzt fühle ich mich okay. Wie fühlst du dich?
Danke für die Gegenfrage. Ich für mich ganz gut auch. Also ich freue mich, dass du da bist und freue mich auf unser Gespräch. Als kleiner Icebreaker zum Gespräch haben wir auch eine neue Kategorie, nämlich Unpopular Opinion. Magst du mir deine verraten? Hast du da eine?
Ja, die erste, die mir einfällt auf die Frage ist, ich bin überhaupt kein Hundemensch. Ich glaube, das kann unpopular sein. Also ich verstehe Menschen nicht ganz, die so eine Faszination für ihren Hund haben. Also ich finde die ganz cute und ganz nett so, aber manchmal dann auch sehr schnell nervig irgendwie. Und ich weiß ich nicht, ich bin aber auch kein Katzenmensch. Also ich bin generell nicht so der Haustiermensch, glaube ich. Leider weiß ich jetzt nicht. Also mich stört es auch nicht, dass ich der nicht bin. Ja, ich habe immer Haustiere und Kinder immer gern verglichen irgendwie. Und da finde ich irgendwie Kinder cooler. Also wenn man sich mit dem beschäftigt, gibt mir jetzt mehr als ein Haustier.
Ja, in the long run hast du auch länger was von einem Kind.
Bleibt ja aber nicht immer ein Kind. Wird er irgendwann auch.
Wird ja auch mal nerviger Teenager.
Grumpy Teenie, genau.
Kommen wir zu dir. Du bist ja Content Creator und setzt dich ja auf deinem Social Media mit persönlichen, aber auch politischen, kontroversen Takes zum Thema Queerness auseinander. Wie kam es dazu, dass du diesen Schritt ins, sagen wir mal, Rampenlicht gemacht hast?
Also das war schon 2020. Da gab es doch damals diesen riesen Lockdown. Im Oktober, meine ich, ging der los. Und dann, ja, fielen so irgendwann die Aktivitäten weg. Und ich also hatte TikTok schon länger im Auge als Plattform. Das klingt jetzt so total hochtrabend formuliert. Aber ich also habe eine Ausbildung gemacht zum Redakteur und habe Politik studiert. Und da haben wir schon, also in meiner Ausbildung war das, haben wir oft auch mit Nachrichtenformaten schon ein bisschen rumexperimentiert oder mit anderen Videoformaten, Podcast, das haben wir da alles gemacht auf einem sehr, würde ich sagen, kleinen Level, aber es steckte doch viel Herzblut und viel Arbeit und Liebe dahinter und wir haben auch Dinge für Instagram gemacht, zum Beispiel, da gab es glaube ich noch nicht mal, nee, da gab es noch lange keine Reels, da hat man einfach so Videobeiträge noch hochgeladen, ne, wie Posts auch, eins zu eins quadratisch zum Beispiel. Oder ein bisschen größer dann. Ja, und ich mir hat das immer Spaß gemacht, vor der Kamera zu stehen. Habe auch mal ein paar Mal für eine Fernsehsendung, die wir damals hatten, moderiert. Und genau, die Videoformate eben. Und deswegen habe ich mir überlegt, wie kann ich denn selber vor der Kamera stehen, mir selber eine Plattform schaffen. Und dann habe ich mir so ein bisschen Inspiration geholt von anderen Leuten, die schon Politikvideos auf TikTok gemacht haben. Und das war damals noch, gab es die noch gar nicht so viel. Also es gab dann wirklich eher noch klassisch TikTok-Trends und Tänze und gab es Kochvideos damals schon bestimmt so ein bisschen. Genau, ja, aber TikTok war da, sah damals noch ein bisschen anders aus. Und genau, dann habe ich damit angefangen, weil ich mir dachte, das ist ein Thema, das interessiert eine bestimmte Zielgruppe, vielleicht junge, queere Menschen, die vielleicht noch gar nicht geoutet sind. So jemand wie ich selbst auch mal war mit 13, 14. Und vielleicht finden die es cool, wenn sie da Infos bekommen oder wenn sie Nachrichten zu queeren Themen bekommen, wenn sie vielleicht auch irgendwie ja ein bisschen Comedy bekommen, wie es so in der Gay-Community, also in meiner eigenen Community dann aussieht. Ja, oder halt persönliche Geschichten, die einfach so zeigen, so hey, ich habe das alles durchgemacht, vielleicht steht ihr da auch gerade irgendwie drin in eurem Coming-out, in eurer Coming-out-Phase und das sind meine Tipps. Das habe ich damals am Anfang viel gemacht, Coming-out-Tipps oder so ein bisschen wie Freunde oder Eltern reagieren. Ja, und noch dazu halt Videos mit queerpolitischem Inhalt. Ging es dann auch mal viel. Ich habe mal so die Wahlprogramme, das war dann ein bisschen später, als die Bundestagswahl stattgefunden hat, habe ich die Wahlprogramme der Parteien auf ihre Inhalte zur Queerpolitik durchgecheckt und da so ein bisschen mit den Videos was liefern wollen, was ich so oft gar nicht gefunden habe in der Wahlberichterstattung zumindest oder sehr viel danach suchen musste, beziehungsweise auf TikTok vielleicht nicht gefunden hatte. Und deswegen wollte ich das selber machen. Zeit war viel da, wegen Lockdown damals und da habe ich so mit TikTok angefangen.
Ist das auch für dich sehr wichtig, also du meintest ja mit dem, genau, politisch und queer, was war zuerst für dich da, das Verlangen danach, dich mit deiner Identität, mit der Queerness als schwuler Mann auseinanderzusetzen oder auch das Politische oder war einfach von Anfang an so für dich so, okay, die Kombination dessen ist das, was mich am meisten interessiert?
Das ist voll die spannende Frage. Ich habe gerade echt überlegt, weil ich die eigene Identität gar nicht politisch gesehen habe, bis ich so, boah, ich würde mal sagen, bis ich öffentlich darüber geredet habe eigentlich. Also, nee, nicht, das stimmt nicht ganz. Also ich habe das dann schon irgendwann zusammengeführt, also dass vielleicht mit der eigenen Identität auch ja gesamtgesellschaftliche Fragen einherkommen, beziehungsweise Fragen, die die Politik auch beantworten muss oder sollte oder tut auch schon. In welcher Form auch immer oder in welcher Antwort sie auch immer, darauf gibt. Aber am Anfang war das für mich vor allem eine Identitätsfrage, die sehr unpolitisch war. Das war dann, nee, stimmt eigentlich nicht, stimmt überhaupt nicht, stimmt gar nicht, dachte ich nur. Also es war so, dass ich dachte, ne, auch wenn ich jetzt mir eingeredet habe, dass ich gar nicht schwul sein kann oder gar nicht schwul sein darf oder dass das überhaupt nicht auf mich zutreffen kann, das kann ja gar nicht sein. Also so, wie groß sind die Chancen so? Das waren oft so Gedanken. Ist bestimmt nur eine Phase, also wirklich so ganz klischeehaft. Die kommt dann in so, ich habe mir das immer vorgestellt wie so Wellenbewegungen, dass mich das manchmal dann irgendwie, ja, anspricht halt Männer, andere Männer, Männerkörper oder so, dass mich das antörnt oder so und dann geht es auch mal wieder weg. Ja, und dann kommt es halt mal wieder und so und damit kann ich leben, aber bloß nicht, dass ich irgendwie nur schwul bin, so habe ich mir das damals gedacht. Und ich habe das aber dann trotzdem nicht so gesehen, dass das, ja, also es schwang schon mit, dass die Gesellschaft mir das irgendwie, oder dass meine Freunde zumindest, gar nicht so sehr die Gesellschaft, also ich wusste schon, dass es schwule Männer gibt, die auch in der Öffentlichkeit sehen, aber dass so Freundes-, Familien-, Bekanntenkreis, da gab es einfach niemanden, den ich da irgendwie näher oder besser kannte als schwulen Mann oder als queere Person, ganz allgemein gesprochen. Und deswegen dachte ich halt, dass verheimlichen alle in der Bubble zumindest, wo ich aufgewachsen bin, wenn sie denn schwul sind oder es gibt's halt einfach nicht. Und deswegen darf ich das auch nicht sein und habe das halt dann ziemlich lange auch unterdrückt. Habe zwar schon immer sehr im Geheimen dann auch mal irgendwie Online-Dating geguckt, so mit 18, 19, das weiß ich noch. Ich habe dann aber auch immer, ich hatte da total Paranoia, dass da irgendjemand dahinter kommt, dass das dann auf meinem Handyvertrag steht, dass ich mir da eine App runtergeladen habe oder so. Das gar keinen Sinn macht im Nachhinein. Habe die auch wieder deinstalliert, habe panische Angst gehabt, dass irgendjemand mal auf mein Handy guckt oder so. Ja, hab auch mal Frauen getroffen, weil ich mir dachte, das muss ich jetzt so machen, weil bei uns gab's, also ich bin mit ein paar älteren Kumpels eigentlich aufgewachsen und da war das ein Riesenthema, wer jetzt noch Jungfrau ist. Also das wurde so immer benannt und auch angesprochen und beim Feiern war das immer Thema, ob man sich da jetzt, Zitat, eine klar macht und wann das jetzt endlich mal bei mir passiert und so. Und das war ein Riesendruck, der da aufgebaut wird und dem habe ich irgendwie versucht halt nachzugehen, vielleicht auch ein bisschen, um mich selber zu entdecken, aber ich glaube, es war so aus der Hauptgrund war einfach nur, dass ich dann was vorweisen kann, ne, vor den anderen und dann nicht so dastehe als die eine Person, die Jungfrau, ne, also ich weiß noch dieses Wort, ich habe das so gehasst früher, das hat mich einfach richtig fertig gemacht.
Ich find's immer noch ein fragwürdiges Wort. Also
ja, ist schon, ich find's auch krass.
Ne? Ist gleich so diffamierend, finde genau, ich, so ja. wie es genutzt wird einfach.
Ja, ja. Das schwingt ja sowieso dann auch mit, das stimmt, da hast du recht, ne? Ja. Also das ist ja, das wird da gar nicht irgendwie, da wird dann gar nicht drauf geguckt, wie jemand das für sich definiert oder leben will, ne? Das war halt so, ja, eine Beleidigung einfach, ne? Genauso wie das Wort schwul auch eine Beleidigung war. Also ich komme auch aus dem Sport, ich habe Wrestling gemacht, das ist so ein bisschen, Klingt jetzt total random, aber ja, wir waren alle irgendwie keine Fußballer bei uns und haben halt das immer geguckt und sind dann irgendwann dazu übergegangen, das dann auch in einem echten Wrestling-Ring zu machen. Und da war es halt schon, wenn man dann, also geht es ja auch viel um Körper, Aussehen und so und Sport machen und Bewegungsabläufe, die man so einstudiert, die alle kennen, die man dann zusammen macht. Und wenn da was schlecht oder irgendwie verwackelt oder nicht gut saß oder so oder ja, einfach keinen Impact hatte, geht es ja viel um Impact auch so, war es schwul. Und das hat dann schon was gemacht mit mir. Also ich wusste halt, dass alle das blöd finden, ne? Wenn sie das Wort als Beleidigung nutzen. Heute denke ich mir so, ja, das macht man halt, weil, vielleicht machen es manche auch nur, weil alle anders machen, aber irgendwann, Sprache schafft ja dann einfach einen Status quo irgendwann. Und wenn alle das nicht mehr hinterfragen, dann kommt das so an oder wird so akzeptiert. Und so habe ich das eben auch gesehen. Und das war auch noch ein Grund, warum ich dachte, ich muss meine eigene Identität als schwuler Mann verbergen.
Du hast jetzt schon ein bisschen erzählt von deinem Aufwachsen. Wenn du magst, kannst du auch gerne was erzählen, wie es so innerfamiliär war, wie du es, also ob du da irgendwie auch mit deinen Eltern oder Geschwistern darüber gesprochen hast.
Eigentlich ja, also schon. Aber das hat lange gedauert. Also ich kann mich an mehrere Szenen erinnern, in denen das Wort dann einfach auch so leise ausgesprochen wurde. Ne? Also wenn da mal überhaupt drüber geredet wurde, zum Beispiel ein Arbeitskollege meiner Mutter oder so, der wäre schwul zum Beispiel. Das weiß ich noch, da wurde so drüber geredet, wenn dann so. Und ansonsten hat das überhaupt nicht stattgefunden. Ich kann mich noch erinnern, es gab zum Beispiel mal eine, das war jetzt nicht meine Familie, aber die Familie von einem sehr guten Freund. Und da gab es eine Tante, die mit einer Frau zusammenlebt, aber da wird auch nicht drüber geredet. Also das war dann irgendwie ihre, zum Teil auch mal die Mitbewohnerin oder sowas, obwohl die schon wie lange zusammen waren, I don't know.
And they were roommates, so.
Das war wirklich genau so, ja. Einfach wie damals schon Historiker und Historikerinnen über gute Freunde geredet haben, Dichter.
Schiller und Goethe.
Genau, Dichter, weiß ich nicht, Philosophen und so weiter. Alles sehr gute Freunde, die sich romantische Briefe geschrieben haben und das Zimmer geteilt haben. Das Bett. Ja, also es hat irgendwie sehr lange gedauert. Ich habe mich dann zuallererst, also innerhalb der Familie zuallererst bei meinen Schwestern dann geoutet. Ich habe zwei Schwestern und das war dann aber auch schon, nachdem ich das mal bei Freunden schon mal gemacht hatte. Also ich habe das erste Mal nur, ich glaube, in einem wahnsinnig besoffenen Zustand geschafft, weil ich mir das einfach antrinken musste. Und irgendwann habe ich es dann nicht mehr ausgehalten. Da hatte ich dann schon die ersten Erfahrungen gesammelt und dann musste ich das einfach so, wir waren da irgendwo feiern in einem Club oder so. Es war eigentlich ein ganz unpassender Zeitpunkt. Also wir sind dann auch rausgegangen und ich weiß auch gar nicht mehr viel von dem Gespräch. Kann ich also absolut nicht empfehlen, sich da irgendwie so volllaufen zu lassen davor. Aber ich habe das irgendwie damals, ging es nicht anders. Das war das allererste Mal, dass ich das irgendwem erzählt hatte, in der mir, also ich war mir sicher damals und das war das allererste Mal, dass ich das so jemandem erzählt habe. Und meine Schwestern haben dann ja voll gut drauf reagiert. Also die waren so lieb, wie man sich das nur vorstellen kann. Aber es war für mich trotzdem immer noch, nachdem ich das auch schon 4-5 Mal davor vielleicht gemacht habe, ein sehr unangenehmes Gespräch einfach. Ich habe mich da trotzdem irgendwie immer noch geschämt für das Gespräch und ich fand das total krass, weil man das so lernt, sich selbst erlernt, queere Menschen erlernen, das würde ich sagen, wirklich nicht alle, aber also gibt bestimmt Ausnahmen, aber ich glaube, da können wir, also wenn jetzt queere Menschen zuhören, total relaten dazu, zu diesem Gefühl, dass man sich einfach lernt zu schämen für sich selber, weil die Gesellschaft, das Umfeld einem eintrichtern, das ist irgendwas nicht Normales oder das passiert nicht so häufig oder das ist irgendwie ein Fehler oder so. Und das Gefühl hatte ich da immer noch. Das hatte ich dann bei meinen Eltern, da war das dann 2 Jahre später, glaube ich. Meine Schwestern haben das sehr lange für sich behalten, auch gegenüber meinen Eltern. Das rechne ich ihnen immer noch sehr, sehr hoch an, weil es ja doch was sehr Allumfassendes ist, ne, was ihr Bruder ihnen da erzählt hat. Und die wussten das aber damals dann, glaube ich, schon. Also die hatten das schon irgendwie im Gefühl und waren mental irgendwie schon darauf vorbereitet. So. Deswegen lief das dann auch sehr positiv ab. Also ich habe mit Coming-outs eigentlich nur sehr positive Erfahrungen gemacht und kann sagen, dass ich bei allen Freunden und Freundinnen, bei denen ich mich damals entschlossen habe, direkt so das Gespräch zu suchen, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, das ist für mich wichtig und die begleiten mich schon so lange in meinem Leben und ich will dieses Gespräch mit ihnen führen, weil ich auch wissen will, wie sie dazu stehen und wie sie das auffassen. Und das hat mir dann, also quasi die Arbeit, die ich da reingesteckt habe, weil das ja auch so ein emotional aufwühlendes, so ein anstrengendes Gespräch war und auch der Moment dann, bis es passiert, man ist total nervös, wirklich, man schiebt, ich habe es so lange rausgeschoben, ich habe einfach total über belanglose Sachen gequatscht, irgendwie 2-3 Stunden lang, bis ich dann irgendwann mal damit rausgerückt bin. Der Reward quasi aus dem aus der Arbeit, die da reingeflossen ist, war einfach, dass ich seitdem ein super vertrauensvolles Verhältnis zu meinen Freunden und Freundinnen habe. Also das ist echt ganz gut gewesen dann am Ende.
Ja, das ist voll schön. Ja, das so, vor allem nach so einem langen Weg, dass sich so sich das dann so fügt. Nochmal zum Thema Social Media und zu deiner queeren Community. Überfordert dich das manchmal, dass auch diese privaten und diese beruflichen Grenzen da einfach verschwimmen? Also, dass der, also sowohl Social Media einen großen Einfluss auf dein Privatleben hat, aber auch wie dein Privatleben auf Social Media. Wie handelst du das so für dich?
Also, ich versuche das manchmal schon auszuklammern, tatsächlich. Also, nicht auszuklammern, so ein bisschen zu unterscheiden, so. Also, ich frage mich immer schon, was ist jetzt irgendwie interessant für Leute, die zum Beispiel irgendwie mir auf Insta folgen. Also da ist man ja dann eher noch so auf Insta-Stories mal unterwegs, dass man da mal spontan irgendwie was postet, weil ich ansonsten sehr gern einfach auch Videos, die ich länger schneide, also jetzt zu vielleicht auch tagesaktuellen Themen oder zu, ja, auch Dingen, die privat so los sind, die bereite ich dann schon irgendwie länger vor. Also das ist bei mir dann oft nie so ein Schnellschuss oder nicht mehr ganz so oft. Aber ich gucke dann schon oft jetzt, zum Beispiel, also ich poste ungern so Insta-Stories mit Freunden zum Beispiel und markiere die dann drauf, weil das sehen dann bei mir manchmal, weiß ich nicht, 8.000, 9.000 Leute oder so. Und dann denke ich mir, dann ist es irgendwie, fühlt sich nicht richtig an für mich, die alle zu exposen, diesen Leuten, von denen ich gar nicht weiß, wer es alles guckt. Das mache ich oft nicht. Ich poste auch oft Dinge später. Also einfach schreibe ich da manchmal dazu, irgendwie das war gestern los oder so oder letzte Woche oder war ich dort und dort, einfach damit ich nicht dann wirklich noch vor Ort bin. So. Ja, ich mag das, wenn man sich dann mal connectet so mit Leuten, die ich sowieso kenne, die dann schreiben so, ach so, cool, du bist in Berlin, können uns hier mal treffen. Aber ja, ich weiß nicht, vielleicht, also das fühlt sich dann oft nicht so gut an, alles so im Moment zu posten. Aber ich bin dann, will dann schon so transparent sein, dass ich dazu schreibe so, hey, das war gestern. Zumindest. Genau.
Ist ja auch wichtig, dass da, also es ist, also auch für deinen eigenen Schutz einfach, wenn man irgendwann eine gewisse Anzahl von FollowerInnen hat, dann ist es ja auch einfach so, dass da auch natürlich tendenziell immer Leute sein können, die irgendwie.
Ja, oder dass ich gucke, so, also zum Beispiel, ich habe auch mal was zum Testen auf sexuell übertragbare Krankheiten gemacht, an öffentlichen Teststellen und so weiter und hab dann da auch mal ein Video gemacht und hab da aber genau geguckt, dass da ja irgendwie keine Daten zu sehen sind oder keine Nummern. Es gibt ja dann auch bei so anonymen Teststellen irgendwelche Nummern, irgendwelche Geburtsdaten oder so als Passwörter oder das, also ja, achte da schon immer drauf. Oder auch wenn es um Wahlunterlagen geht zum Beispiel, also den Wahl, die Benachrichtigung ist ja adressiert auch. Da achte ich dann auf jeden Fall drauf, dass das dann geblurrt wird oder dass man nicht vielleicht auch nicht zu viel irgendwie von den Häusern oder die Hausnummer mal sieht irgendwie, wenn man draußen was aufnimmt. Wenn das jetzt aber so öffentliche Veranstaltungen sind, dann poste ich da manchmal schon gern dann auch in der Story was und markiere da halt dann den Ort mal oder so. Oder auf Prides irgendwie, dass das dann noch am Tag selber passiert. Weil das ist ja dann auch schön, wenn das dann Leute irgendwie sehen, dass man dort ist oder dass man dort war. Und man kommt dann ins Gespräch mit den Leuten und quatscht und so. Und ich mag das eigentlich schon sehr gern. Aber dann weiß ich auch, dass ich da halt, dass man da schon öffentlich dann unterwegs ist auch.
Genau, zum Thema negative Kommentare und Erfahrungen. Wie gehst du damit um, wenn du auch mal irgendwie sowas wie, naja, Shitstorm ist vielleicht ein bisschen groß, aber halt irgendwie dann doch eine Anzahl von negativen Kommentaren zu irgendwas bekommst? Bekommst du das auch öfter oder würdest du sagen, es hält sich in Grenzen? Wie reagierst du darauf?
Ich glaube, ich würde sagen, es hält sich verhältnismäßig noch in Grenzen, weil ich so ein bisschen auch oft über politische Themen spreche, wo ich mich selber so persönlich zurücknehmen kann. Also wo ich über ein Thema spreche, klar. Ich bin auch queer. Es geht um Queer-Politik irgendwo in Ungarn, wo Gesetze erlassen werden, die es Buchhandlungen zum Beispiel verbieten, queere Bücher an Minderjährige auszugeben oder die sogar irgendwie dann in bestimmten Umkreisen von Schulen irgendwie diese Bücher nicht ausgeben dürfen. Und wenn dann Leute schreiben, das passiert dann manchmal, wenn, eigentlich passiert es immer, wenn TikToks viraler gehen, dann landen sie immer in so einer Hate-Bubble, habe ich das Gefühl, also bei meinen mit queeren Themen. Und da schreiben dann 150 Leute, cool, was Ungarn macht, Ungarn Beste, in die Richtung auf jeden Fall. Ja, denke ich mir, das ist einfach Copy-Paste so. Das ist schon irgendwie so organisiert, habe ich das Gefühl. Das wird geteilt vielleicht in solchen Bubbles. Die stürzen sich dann drauf. Kann man ja dann oft auch nicht nachweisen. Da kann ich mich ganz gut distanzieren so. Ich denke mir dann oft auch nur, ja, ist wichtig, dass dieser Hate auch stehen bleibt, dass das gesehen wird, dass es den auch 2024 immer noch gibt. Er sorgt aber halt auch dafür, dass das Video dann weiter verbreitet wird. Das würde ich am liebsten dann immer drunter kommentieren, so danke, freut den Algorithmus, anstatt mich da konstruktiv auseinanderzusetzen, weil das bringt oft auch nichts. Habe ich schon immer wieder versucht auch. Ja, und dann gibt's aber noch andere Hasskommentare, die dann vielleicht auch persönlicher sind oder die dann noch näher sind, weil zum Beispiel Leute über ein TikTok-Video dann auf meinen Instagram-Account gehen und mir dann eine persönliche Nachricht schicken. Irgendwie so, das macht man in, weiß ich nicht, Ungarn mit Schwuchteln wie dir oder so und dann so ein Foto mitschicken, das habe ich aber nicht geöffnet. Da war ich dann schon erschrocken, dass jemand sich so eine Mühe macht und da einfach dann ja mir persönlich schreibt. Ja, und dann gibt's halt noch, das würde ich gar nicht Hasskommentare nennen, das würde ich Kritik nennen, die aber dann auch innerhalb der Community manchmal kommt oder sehr spitz formuliert sein kann, weil Social Media alles verkürzt. Leute echauffieren sich gern über Themen und ich habe mal ein Video dazu gemacht, das ist so eine Cruising Area, also Cruising sind so öffentliche Spots, in denen Männer Sex mit Männern haben. Das hat eine ziemlich lange Tradition und Kultur. Und das war früher oftmals die einzige Möglichkeit, halt andere Männer, die auch schwul sind, irgendwie kennenzulernen oder sich mit denen zu connecten. Also abseits von, weiß ich nicht, da gab es vielleicht mal eine Zeitung oder sowas, die heimlich verlegt wurde. Und genau, das wollte ich halt in München zeigen und habe dann aber auch gefilmt an diesem Spot und habe alles zensiert und habe aber dann auch, also ich habe jetzt keine Wegbeschreibung gegeben, aber ich habe schon eher genau gesagt, wo das ist. Und das weiß man in München auch, das kann man leicht googeln, aber die Kritik daran war dann, dass dieses Video ja dann einfach auch an Leute herangetragen wird, die das vielleicht gar nicht bewusst auf dem Schirm hatten, aber dort dann anderen schwulen Männern auflauern könnten oder so, weil sie zufällig durch mein Video irgendwie drauf gestoßen sind. Und das war schon eine berechtigte Kritik, genauso wie das mit dem Film auch ein bisschen unglücklich war. Ich hatte einfach auch nur Gebüsch irgendwie irgendwo anders filmen können oder mich selber im Gebüsch, irgendwie hätte ich das anders drehen können, nicht da irgendwie ganz verpixelte irgendwie abzufilmen. Das war nicht cool, da habe ich mich dann auch entschuldigt in der Story und habe das Video runtergenommen, auch von TikTok runtergenommen, habe aber dann, das war mir voll wichtig, dass ich die Kritik dann in die Story packe und dazu erkläre, warum ich es runternehme und dass die Leute recht haben. Genau, ja, und dass es halt unglücklich irgendwie gelaufen ist und ich mich da auf TikTok verlassen hatte, wo das niemand kritisiert hatte. Und dann habe ich es halt auf Insta auch gepostet und fand ich spannend, dass da so die Community doch irgendwie eine andere ist. Also ich habe das Gefühl, auf Insta ist sie deutlich persönlicher auch und vernetzter, weil man eben auch miteinander schreiben kann oder zusammen Dinge posten kann und so. Das fehlt auf TikTok einfach immer noch seit Jahren. Sau nervig, sollte mal dringend geändert werden. Und deswegen fand ich es eigentlich auch cool, so eine konstruktive Rückmeldung zu bekommen, ne? Also dass dann da wirklich über ein Video auch gesprochen wird oder diskutiert wird, kontrovers diskutiert wird, ja.
Kann man ja auch nur daraus lernen.
Genau, ja, voll. Also das habe ich mir dann auch gedacht, ja. Achte ich seitdem auch immer mehr drauf.
Als kleinen Zwischenstopp haben wir jetzt auch eine neue Rubrik, nämlich fühl ich nicht. Mhm. Ich nenne dir jetzt ein paar Szenarien und du kannst dazu sagen, fühl ich oder fühl ich nicht. Und
dann, soll ich eine Begründung noch abgeben?
Gerne, auf jeden Fall. Eine kleine, ganz kurze, nein. Okay, das erste: auf die Sexualität reduziert werden.
Boah, da würde ich am liebsten gleich beides auswählen.
Kannst du auch sagen, wieso?
Ja, weil ich bin damit in der Öffentlichkeit und ich finde es auch wichtig, dann über solche Themen zu sprechen öffentlich. Weil es ist immer so ein Zweierding, ne? Aber gleichzeitig ist man ja viel mehr als die eigene Sexualität und das will ich ja auch zeigen mit meinem öffentlichen Auftreten. Also, dass ich auch als schwuler Mann ja alles machen kann, was ich selber mache, weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll, ne? Also, ich kann die und die Musik hören, ich kann den und den Sport machen, ich kann mich für die und die Sachen interessieren. Trotzdem würde ich für mich sagen, definiert mich so die Sexualität oder die sexuelle Orientierung, das ist der bessere Begriff, als schwuler Mann schon sehr. Oder meine Biografie zumindest.
Angst vor der Reaktion der Familie, Freundinnen beim Outing haben.
Ja, fühle ich auf jeden Fall. 100%. Ist ja das Traurige auch. Man kennt diese Leute ihr Leben lang. Man hat aber trotzdem Angst vor deren Reaktion. Das zeigt eigentlich nur, wie wichtig die Leute einem auch sind. Also bei mir war das zumindest so. Ich kann aber auch verstehen, wenn man einfach das so mal beiläufig erwähnt und dann ist gut. Und man will da irgendwie nicht drüber sprechen. Also es gibt nicht das eine richtige Coming-out. Das ist vielleicht auch sehr wichtig, nochmal zu sagen.
Das ist so individuell einfach, genauso wie die
Sexualität. Wie es halt gut anfühlt oder muss man es überhaupt machen?
Genau, das ist ja auch eine große Frage, warum gibt es das eigentlich noch? Also es hat natürlich, also das Outing, das wird ja dann immer so, als ob das so eine Zeremonie wäre.
Mein Freund hat mich zum Beispiel einfach zu seinem Papa mitgenommen damals und da mit ihm überhaupt nicht vorhin drüber geredet. Aber auch das ist ja irgendwie dann so ein Coming-out, irgendwie nonverbales. Ja, und dann stand ich halt einfach da und er hat gesagt, das ist mein Freund. Und dann gab es Essen.
Ja, so geht's auch. Der letzte Punkt wäre, feminine Attribute zugeschrieben bekommen als schwuler Mann. Ist jetzt auch natürlich eine Definitionssache, was feminin. Ich habe das jetzt mal so als Stigmata, so dieses.
Also fühle ich irgendwie, also ich meinst du, wenn ich jetzt sage, fühle ich, dass ich das persönlich für mich irgendwie so embracen würde? Oder dass ich das mag, wenn Leute mir sie zuschreiben, so zum Beispiel so, du kennst dich doch aus mit Blumen oder so und Farben, muss jetzt gerade an der Hochzeit von Freundinnen denken oder so. Mein Freund und ich durften mal als einzige Männer beim Brautstraußwerfen mitmachen bei einer Hochzeit zum Beispiel.
Ah, okay, ja.
Fand ich super weird, dass wir da gefragt wurden. Und dann dachte ich mir aber so, ja, hä, was ist denn los mit den anderen Männern? Ist nur, weil die nicht verheiratet sind, warum stehen die nicht da? Fangt doch den Strauß, ist doch lustig. Ist halt irgendeine komische Tradition so, macht halt mit so. Und dann haben wir das seitdem geschlechterneutral auf anderen Hochzeiten gemacht. Und ich fand das cool und ich finde, das befreit einen ja voll. Also ich habe mich auch mal, wenn es um feminine Attribute geht, irgendwie wie sowas wie Schminken. Also ich habe auch mal Make-up getragen. Ich habe nur selber überhaupt keine Ahnung, wie ich mich schminke und auch nicht so die Muße, mich da reinzufuchsen. Ich habe mich dann von meiner Schwester schminken lassen und ich habe es richtig gefühlt an dem Tag irgendwie. Ich fand es voll nice.
Ist ja auch was, mit dem man halt spielen kann. Also ich glaube, es ist ja auch dieses Stigmata vom schwulen Mann, genau, dass der was Feminines an sich hat, so dass.
Ja, das soll ihn ja auch wieder schlechter machen.
Genau, genau. Das ist ja auch einfach eine misogyne Ansicht.
Und das ist ja das Furchtbare daran.
Genau, weil sich das ja zu doll an die Frau annähert.
Das Schlimme ist, dass auch andere schwule Männer da mitspielen. Die schreiben dann auf Grindr, also Online-Dating, einfach zum Beispiel rein, so, ja, keine Femininen oder keine Femmes oder so, um damit halt Männer, denen irgendwie solche Attribute zugewiesen werden, dann wieder abzuwerten. Und das ist ja scheiße. Also genau darum geht's doch, sich selber zu befreien von Geschlechterrollen. Heteronormativität
ist out.
Ja, es sollte auch out sein auf schwulen Dating-Plattformen. Also beziehungsweise da rein zu verfallen wieder, sollte out sein.
Auf jeden Fall. Was denkst du, könnte der Schlüssel sein für mehr Selbstakzeptanz, wenn man sich unsicher ist in seiner Sexualität und in seiner sexuellen Orientierung?
Ich glaube, viel Zeit. Also bei mir war es auf jeden Fall viel Zeit und Dinge auszuprobieren. Weil, das weiß ich noch, ich hatte so oft so ein richtig gutes Gefühl, als ich einfach Dinge ausprobiert habe und Dinge erlebt habe das erste Mal. Und dann war ich einfach so, ja, hey, es macht mich gerade stolz, dass ich das ausprobiert habe. Und dann habe ich zum ersten Mal gecheckt, was so mit Pride eigentlich gemeint ist, dass man stolz sein kann auf sich. Oder dass ihr stolz sein könnt auf euch, dass ihr euch getraut habt, euren Weg zu gehen. Und das nicht abhängig zu machen von irgendwie im Rest der Gesellschaft, die sagen, sei so und so, heirate, mach das und das. Und ich habe das Gefühl, wenn man dann ehrlich mit sich selber ist, dann finden das Leute auch gut. Nicht, dass man es abhängig machen soll davon, aber dann wird das einem auch zurückgespiegelt.
Und zum Abschluss, hast du vielleicht noch eine Frage an unsere HörerInnen oder irgendwie einen Gedankenanstoß, den du mit uns teilen möchtest?
Mich würde das interessieren, wie denn so Reaktionen auf Coming-Outs, wenn ihr welche hattet, bei euch im Umfeld waren. Ich habe dazu auch mal für einen anderen Podcast lange recherchiert und dann mit Leuten gesprochen und da auch sehr viel richtig krasse negative Geschichten gehört von Verstoßen über die Eltern. Und ich finde das voll spannend, wie das so mittlerweile auch bei so vielleicht 13, 14, 15, 16-Jährigen, die auch schon Coming-out machen oder mehrere Coming-outs hatten vielleicht und sich da schon sicherer sind, wie das so für die ist. Also ich habe mich erst mit 20 geoutet, also äußeres Coming-out würde ich sagen, das erste so, innerlich war mir das glaube ich dann schon doch länger klar. Aber ich finde das sehr bewundernswert, wenn Leute so früh den Schritt gehen und sich sicher sind. Vielleicht für den Moment. Das Labels können sich ja immer verändern. Auch das finde ich super spannend, wenn Leute da eine Veränderung durchmachen, irgendwie sich mal so gelabelt haben, dann jetzt vielleicht anders oder sich überhaupt nicht labeln. Ich finde es immer spannend, solche Gespräche und Diskussionen, warum eine Person ja so dasteht, wo sie jetzt ist.
Ja, Maxi, dann sage ich mal vielen, vielen lieben Dank, dass du heute bei uns warst.
Danke, dass ich da sein durfte. Sage ich Servus und fahre jetzt wieder zurück nach München. Nein, ich bleib noch ein bisschen in Berlin.
Mich hat das Gespräch mit Maxi sehr bewegt, gerade weil es so persönlich geworden ist. Ich habe viel darüber erfahren, wie es für ihn war, als queere Person aufzuwachsen und sich darüber bewusst zu werden, dass man überhaupt queer ist und das auch sein darf. Außerdem fand ich es spannend, wie ihm der Spagat gelingt, persönlichen Content zu liefern, ohne dabei zu viel von sich preiszugeben.
Denn auch wenn seine sexuelle Identität eine große Rolle für ihn spielt und er sich darüber identifiziert, ist nicht alles für die Öffentlichkeit bestimmt. Vielen Dank, lieber Maxi, für das Gespräch und euch auch vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch das Gespräch gefallen hat, abonniert doch gerne unseren Podcast, um keine weiteren Folgen mehr zu verpassen. Und hinterlasst auch gerne eine Bewertung. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Wie wir fühlen. Ein Podcast der Funky Jugendredaktion. Produktion und Redaktion: Nele Heimann und Nina Sabo. Schnitt und Sound: Markus Klose, Max Wiegand, Nele Heimann und Nina Sabo.